NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Und das sind heute die Themen. Krisentreffen. Merkel und Hollande sind zur Stunde zu Gast in Moskau. Wir berichten live und kommentieren die neueste Friedensinitiative für die Ukraine. Auftakt in München. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat heute begonnen. Und auch sie widmet sich natürlich der Krise in der Ukraine. Gnadenlose Vergeltung. Jordanien intensiviert die Angriffe auf IS-Stellungen. Und zähe Verhandlungen. Heute endet die 8. Runde der Gespräche zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP. Das sind wir jetzt hier im Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Osius. Herzlich willkommen. Die Lage in der Ostukraine scheint ja immer dramatischer zu werden. Prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen haben sich in den vergangenen Tagen heftige Gefechte geleistet. Die Bewohner mindestens einer Stadt sind eingekesselt. Sie müssen seit Tagen ohne Strom und Heizung auskommen. Diese Meldungen sind der Hintergrund für die neueste Friedensinitiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatschef Hollande. Die beiden sind ja gestern überraschend in die Ukraine geflogen, haben dort mit Präsident Poroschenko gesprochen. Und jetzt sind sie heute in Moskau gelandet, um dort mit Präsident Putin zu verhandeln. Horst Kloiser ist unser Korrespondent in Moskau und uns jetzt live zugeschaltet. Herr Kloiser, Merkel und Hollande haben ja eigentlich ein ziemliches Zugeständnis für Putin im Gepäck, oder?
Das wissen wir nicht. Wir wissen ganz, ganz wenig über die Substanz der Gespräche. Wir kennen nur das Format. Es sind nämlich die drei untereinander, unter sechs Augen. Gut, Dolmetscher werden dabei sein, aber keine Beamten, keine außenpolitischen Berater. Wir wissen nicht, in welchem Saal sie sind. Es gibt keine Bilder aus dem Kreml. Also da ist schon eine hohe Vertraulichkeit. Ganz anders übrigens als den ganzen Nachmittag über standen mehrere Live-Fernsehkameras am Flughafen Vnukovo. 16 Uhr deutscher Zeit landete erst Frau Merkel, 10 Minuten später François Hollande. Man filmte, wie sie aus dem Flugzeug kamen, in die Autokolonne und parallel dann Bilder aus dem Kreml im Festsaal standen Live-Reporter, die die Lage sehr ernsthaft und aufmerksam einschätzten. Also gewichtig wird das schon genommen, aber substanziell wissen wir nichts.
Es war ja im Vorfeld zu lesen, größere Gebiete für die Separatisten auszusprechen. Zumindest sei das aus den Gesprächen gestern in der Ukraine herausgekommen. Wissen Sie darüber mehr?
Frau Merkel hat das ja insofern dementiert, als sie gesagt hat, sie werde nicht über den Kopf Kiews territoriale Zugeständnisse beraten oder diese Fragen überhaupt nur ansprechen. Und auch der Regierungssprecher hat ja gesagt, das seien reine Spekulationen, hat entsprechende Berichte zurückgewiesen. Tatsächlich ist dieses Minsker Abkommen, was ja dahinter steckt, nie eingehalten worden, ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde. Da geht es ja um eine Grenzlinie zwischen separatistischem Gebiet und der Restukraine. Es geht um ein weites Auseinanderrücken der schweren Kriegswaffen. Es geht um eine Kontrolle der ukrainisch-russischen Landesgrenze. All dies ist in weite Ferne gerückt. Ich glaube, es wäre schon wahnsinnig viel erreicht, wenn tatsächlich eine belastbare Waffenruhe vereinbart würde. Von russischer Seite kommt übrigens immer wieder das Thema Friedenstruppen, möglicherweise ein UNO-Blauhelm-Mandat ins Spiel. Und die humanitäre Katastrophe muss eingedämmt werden. Wir hören heute von einem ukrainisch-katholischen Bischof, dass alte Menschen in ihre Wohnungen verhungert sind, weil sie nicht auf die Straße gehen konnten, um sich Nahrungsmittel zu besorgen.
Glauben Sie denn, dass diese Friedensinitiative von Merkel und Hollande überhaupt eine Chance hat?
Sie ist die hochkarätigste, die es bisher gegeben hat. Frau Merkel genießt ein großes Ansehen, trotz aller Differenzen in Russland und auch bei Präsident Putin. Die beiden haben 40 Mal im Laufe dieser Krise in den letzten Monaten miteinander telefoniert. Auch François Hollande, ein Staatspräsident aus einem der wichtigsten europäischen Länder und dann im Kreml mit Putin selbst. Dieses Format ist kaum zu übertreffen. Und wenn man das noch sieht in einer Woche, wo ja der Druck größer wurde durch die amerikanische Waffendiskussion und den neu aufgeflammten und brutaler werdenden Krieg im Osten der Ukraine. Es gibt auch tatsächlich einen inhaltlichen Druck auf Putin. Er weiß nämlich, dass man zwar einerseits national stolz ist auf die Krim, aber einen offenen Krieg will die russische Bevölkerung auch nicht.
Wie wird das heute Nacht noch weitergehen? Wird das eine lange Sitzung?
Das wissen wir nicht. Wir wissen nichts über die Länge der Gespräche. Da ist gar nichts nach außen gesickert. Wir wissen auch nicht, ob sie sich vielleicht noch zum Essen verabreden, wie lange sie im Kreml bleiben. Es ist keine Pressekonferenz vorgesehen. Journalisten warten zwar, aber man hat uns vorher gesagt, Statements seien nicht zu erwarten.
Viel wissen wir noch nicht über die neueste Friedensinitiative für die Ostukraine. Merkel und Hollande treffen sich zur Stunde mit Putin in Moskau. Dazu war das live unser Moskau-Korrespondent Horst Kloiser. Dankeschön. Ja, werden Merkel und Hollande Russland zu einem Friedensplan überreden können? Und was steckt hinter diesem spontanen Vermittlungsversuch der deutsch-französischen Koalition? Hören Sie dazu einen Kommentar von Thomas Schmidt.
Es ist ein Bild, das man interpretieren muss. Ist die gemeinsame Vermittlungsmission von Angela Merkel und François Hollande ein Symbol für die Wiederbelebung der fast vergessenen Achse Paris-Berlin? Oder ist die deutsch-französische Blitzmission das Symbol für ein letztes diplomatisches Aufbäumen angesichts einer aufziehenden katastrophalen Eskalation? Beides ließe sich begründen. Es ist kein Geheimnis, dass Wladimir Putin gern die europäische Ordnung stören möchte. Es würde ihm mehr als klammheimliche Freude bereiten, wenn er einen Keil in die noch weitgehend geschlossene Sanktionsfront innerhalb der Europäischen Union treiben könnte. Der jüngste Flirt der neuen griechischen Regierung mit einem Veto gegen eine Verschärfung der gegen Russland verhängten Strafmaßnahmen und die teils empörten Reaktionen aus den Reihen der EU zeigen, dass diese Karte wirklich stechen könnte. Dem kann man nur mit einem demonstrativen Schulterschluss der beiden wichtigsten Nationen Europas begegnen. Insofern hat die Botschaft gleich mehrere Adressaten. Putin mit dem Signal, dass seine Strategie des Spaltens wenig Aussicht auf Erfolg hat. Aber auch die Europäer, dass nämlich das offenbar wiederentdeckte Gewicht einer engen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland wohl auch davon kündet, dass Paris und Berlin schon aufpassen, dass sie für Ordnung im Europäischen Haus sorgen wollen. Die Blitzreisen von Hollande und Merkel sind aber auch ein Zeichen höchster Not. Der nun schon seit Monaten anhaltende Diplomatie-Marathon hat die Ukraine-Krise bislang nicht entschärfen können. Im Gegenteil, das Minsker Abkommen ist Makulatur geblieben. Stattdessen tobt der Krieg im Donbass, angefeuert durch massive russische Unterstützung, erbitterter und blutiger als zuvor und fordert immer mehr Opfer in der Zivilbevölkerung. Auch deshalb ruft die Ukraine nun immer lauter nach Waffenlieferungen aus dem Westen und erstmals scheinen sie in den USA sogar Gehör zu finden. Noch hält sich Washington wohl zurück, aber klar ist auch, dass die Geduld von Barack Obama nicht grenzenlos ist. Denn auch er steht unter Druck. Nicht nur Hardliner wie der republikanische Haudegen John McCain fordern die militärische Unterstützung der ukrainischen Regierungstruppen. Auch ranghohe US-Militärs wie der NATO-Oberbefehlshaber Philip M. Breedlove halten Waffenlieferungen für einen durchaus adäquaten Schritt. Deutschland lehnt das ab. Sowohl die Kanzlerin wie auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier haben sich wiederholt entschieden gegen westliche Waffenhilfe ausgesprochen. Berlin sieht in einer möglichen Militärhilfe für Kiew einen Brandbeschleuniger in einem ohnehin schon lichterloh lodernden Konflikt. Merkel und Hollande müssen Putin in Moskau also einen diplomatischen Erfolg erbringen, um den Waffenlieferungslobbyisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wenn nicht, zerfällt das Mantra, wonach der Konflikt in der Ukraine militärisch nicht zu lösen ist. Manchmal braucht es Waffen, um Waffen zu stoppen, sagt der britische Historiker Timothy Garton Ash. Scheitern Merkel und Hollande, könnte er recht behalten.
Thomas Schmidt kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir bleiben beim Thema, denn in Brüssel gab es heute prominenten Besuch aus den USA. Vizepräsident Joe Biden war zu Gast und hat sich unter anderem mit EU-Kommissionschef Juncker und dem EU-Parlamentspräsidenten Schulz getroffen. Es ging natürlich um die Krise, die derzeit die Weltlage beherrscht, die Ukraine. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Jedes Mal, wenn er nach Brüssel komme, sei die Weltlage alles andere als langweilig, betonte Joe Biden im Smalltalk mit Martin Schulz, dem Präsidenten des Europäischen Parlamentes.
Well, every time I come, it's never dull.
Das stimme, so der langjährige Brüssel-Profi Schulz. Man lebe in turbulenten Zeiten. Die weltpolitische Turbulenz spiegelte sich in Bidens klaren Worten zum Ukraine-Konflikt wider. Die Ukraine kämpft zurzeit um ihr nacktes Überleben und Russland verschärft weiterhin den Konflikt. Waffenlieferungen an die Ukraine hatte Biden bereits vor seinem Brüsselbesuch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung ausdrücklich ausgeschlossen. Bei seinem kurzen Besuch der EU forderte Amerikas Vizepräsident, die Ukraine finanziell zu unterstützen.
Ukraine needs our financial assistance and support.
Er habe bei seinen letzten 4 Besuchen in Kiew festgestellt, dass die ukrainische Regierung alles tue, um Reformen durchzusetzen Und zwar trotz der durch die russische Militärintervention angespannten Lage, betonte Joe Biden in Brüssel. Vor diesem Hintergrund müssten Europa und die Vereinigten Staaten zusammenstehen.
Russia cannot be allowed to redraw the map of Europe.
Es dürfe Russland nicht erlaubt werden, die Landkarte Europas neu zu zeichnen, so Obamas Stellvertreter. Denn genau das tue Russland.
Because that's exactly what they are doing.
Putins politische Ukraine-Initiativen hält der US-Vizepräsident für reine Ablenkungsmanöver. Denn der russische Präsident breche sämtliche Verträge, einschließlich des Minsker Friedensabkommens, unterstrich Biden und lobte demonstrativ den ehemaligen polnischen Premier und jetzigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, der sich bereits als Student gegen das damalige kommunistische Regime in Polen gewehrt habe. Für ihr Engagement bei der Solidarność Bewegung habe ich sie bereits bewundert, als ich noch ein junger US-Senator war. Nach Brüssel zu kommen und Donald Tusk zu treffen, bedeutet für ihn die Begegnung mit einem alten Freund in einer neuen Rolle, betonte Joe Biden, bevor der US-Vizepräsident weiter zur Münchner Sicherheitskonferenz reiste.
Und da gehen wir jetzt auch hin. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat heute begonnen. Traditionell ja eine der hochrangig besetztesten Runden mit internationalen Politgrößen und Sicherheitsexperten, die in diesem Jahr unter mehr als schwierigen internationalen Vorzeichen stattfindet. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die Konferenz heute eröffnet. Kai Küstner.
Es ist keine Überraschung, dass jener Konflikt, der die Sicherheit in Europa bedroht wie kein zweiter seit Ende des Kalten Krieges, eine Veranstaltung von Beginn an prägen würde, die sich ja schließlich Sicherheitskonferenz nennt.
The conflict in Ukraine is deepening with horrific costs for civilians.
Der Konflikt in der Ukraine verschlimmert sich mit fürchterlichen Auswirkungen für die Zivilbevölkerung, stellte NATO-Generalsekretär Stoltenberg fest, der die Konferenz gemeinsam mit der deutschen Verteidigungsministerin eröffnete. Ursula von der Leyen bekräftigte, in diesem Konflikt Waffen an die Ukraine zu liefern, wäre ein Fehler. Dies könne als gefährlicher Brandbeschleuniger wirken.
Sind wir wirklich sicher, dass die Ukraine gegenüber der Militärmaschinerie Russlands gewinnen kann? Haben wir das brandgefährliche Eskalationspotenzial, das dahinter steht, im Blick? Und ist das nicht ein Vorwand für Russland, offen in den Konflikt einzugreifen?
Wie von der Leyen für sich selbst all diese Fragen beantwortet, liegt auf der Hand. Mit einem klaren Nein jedenfalls versieht sie noch eine weitere Frage, die nämlich, ob Europa deswegen machtlos sei in diesem Konflikt.
Russland ist so isoliert wie nie zuvor. Es zahlt heute schon einen hohen Preis für das, was es tut. Die Wirtschaft schrumpft dramatisch. Und zwar nicht nur durch die Sanktionen, sondern vor allen Dingen durch den eklatanten Vertrauensverlust, den Russland innerhalb der Wirtschaft erleidet.
Deutschland sieht von der Leyen nicht nur vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise in einer ganz besonderen Verantwortung. In ihrer Eröffnungsrede stellte die Verteidigungsministerin klar, dass die Bundesrepublik bei der Bekämpfung ja so vieler Konflikte in der Welt eine Führungsrolle zu übernehmen bereit sei.
Verstehen wir unter Führung das Führen mit Pickelhaube? Nein. Führen in der Form, dass Deutschland das Lenkrad an sich reißt und die Richtung vorgibt? Nein. Führung, in dem Deutschland voranstürmt, weil es glaubt, Nummer eins unter den Europäern sein zu müssen? Nochmal nein.
Führung, das geht von der Leyen zufolge nur mit Hilfe von Bündnissen und Partnerschaften. Ein Bündnis, in dem Deutschland in diesem Jahr recht viel Verantwortung übernimmt, ist die NATO, deren Generalsekretär in München klarstellte, wie er sich Verteidigung im 21. Jahrhundert vorstellt. Es geht nicht darum, tausende Panzer aufzureihen und Gräben auszuheben entlang unserer Grenzen. Der Kalte Krieg ist Geschichte und dabei sollte es bleiben. So der Norweger Stoltenberg, der selber in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen versucht hatte, erkaltete Gesprächsdrähte zu Russland wieder aufzuwärmen. Und in diesem Zusammenhang auch den deutsch-französischen Vorstoß von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande lobte, in Moskau eine diplomatische Lösung zu suchen. Wir werden weiter auf den Tag hinarbeiten, an dem Russland versteht, dass es mit Konfrontation keine Zukunft gibt, sondern nur mit Respekt, Vertrauen und Zusammenarbeit. Sagte Stoltenberg mit Blick auf die NATO. Für den Moment allerdings kam der Generalsekretär um die Feststellung nicht herum, das letzte Jahr sei ein schwarzes Jahr für die Sicherheit gewesen. Und dieses habe auch eher düster begonnen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das ist erst der Anfang. Ihr werdet die Jordanier jetzt kennenlernen. Mit diesen Worten droht die Armee des Landes der Terrororganisation IS, nachdem der IS ja Anfang der Woche die brutale Ermordung eines jordanischen Soldaten veröffentlicht hat, schwört Jordanien jetzt Rache. Das Bombardement auf IS-Stellungen wurde nochmal intensiviert, denn die Wut der Jordanier auf die Terrormiliz ist groß.
Auf YouTube hat die Armee ein Video hochgeladen. Unterlegt mit dramatisch klingender Musik wird gezeigt, wie Piloten Botschaften auf die Bomben ihrer Flieger schreiben. Unter anderem für euch, die Feinde des Islam. Dann rollt ein Jet nach dem anderen aus dem Hangar, gibt Gas und hebt ab. Unsere Kämpfer werden die Sieger sein, so die Stimme aus dem Off. Und weiter, während die jordanischen Streitkräfte um ihren Helden trauern, versichern sie gleichzeitig, dass seine Ermordung nicht ohne Vergeltung bleiben wird. Im Fernsehen verliest ein Sprecher schließlich ein Kommuniqué zu den Einsätzen. Dutzende Flugzeuge der königlichen jordanischen Luftwaffe flogen fortlaufende Angriffe, um Hochburgen und Verstecke der Terrororganisation zu zerstören. Dazu gehörten Ausbildungslager und Munitionslager. Alle Ziele, die angegriffen wurden, wurden zerstört und die Flugzeuge kehrten sicher zu ihren Stützpunkten zurück. Gerüchten, der König selbst habe einen der Kampfjets gesteuert, widerspricht der Hof umgehend. Berichten zufolge hatten die Jordanier ihre Luftangriffe an der Seite der USA und der anderen Verbündeten im Dezember eingestellt, als ihr Pilot Muazza Qassas beabstürzte und in die Hände des IS geriet. Nun machen sie wieder mit und erstmals griffen sie nicht nur Ziele in Syrien, sondern auch im Irak an. Getragen von der tiefen Trauer und der unbändigen Wut an seinem Volk über die Ermordung des Piloten, kann König Abdullah jetzt ganz anders aufspielen als bisher. Er muss keine Rücksicht mehr auf IS-Sympathisanten in Jordanien nehmen. Doch dass sich Jordanien jetzt so groß macht, birgt Risiken. Das Land hat hunderttausende syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen. Gut möglich, dass sich auch dschihadistische Schläfer unter sie gemischt haben.
Da ist einiges zu erwarten. Der IS könnte die Dinge eskalieren. Es könnte Explosionen geben, Autobomben, Vergeltungsschläge gegen jordanische Ziele im Ausland oder hier im Land. Für alle Aktionen gibt es eine mögliche Antwort.
Jordanischer Journalist Majid Asfur.
Und das war ein Bericht von Carsten Kühntopp. Wir bitten diese kleine technische Panne zu entschuldigen. Jordanien verstärkt seine Angriffe auf die Terrororganisation IS. Und wir gehen nach Brüssel. Eine Woche lang haben die Chefunterhändler der EU und der USA zusammengesessen und über unendlich viele Details beraten. Die 8. Verhandlungsrunde um das geplante Freihandelsabkommen TTIP ist heute zu Ende gegangen. Erwartungsgemäß zähe Verhandlungen über Bereiche wie die Autobranche, Energiemarkt oder Kosmetik- und Pharmaunternehmen. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Es sind technische Recherchen, die europäischen und amerikanischen Unterhändler derzeit machen, mit Blick auf das geplante Freihandelsabkommen. In dieser 8. Verhandlungsrunde ging es um eine mögliche Zusammenarbeit bei Regulierungsfragen. In den Bereichen Kosmetik, Medizin, Pharmazie und der Autoindustrie, sagte der europäische Unterhändler Ignacio Garcia Bercero.
In sectors such as cosmetics, medical devices, pharmaceuticals, textiles,
in den USA und Europa gibt es zum Beispiel unterschiedliche Normen für Autoarmaturen. In den Vereinigten Staaten muss keine Nebelschlussleuchte eingebaut sein, in Europa dagegen schon. Die Europäer wollen engere Absprachen bei der Entwicklung solcher Normen. Die Amerikaner halten sich das bislang noch offen. Europäische Kritiker bemängeln, wenn es solche Regulierungsabsprachen im Vorfeld gäbe, hätten die Amerikaner ein Vetorecht über die Gesetzgebung in Europa. Mit dem geplanten Freihandelsabkommen soll ein gemeinsamer Wirtschaftsraum zwischen EU und USA entstehen. Handelshürden und Zölle sollen fallen, Produktionsstandards vereinheitlicht werden. Von der größten Freihandelszone der Welt wären rund 800 Millionen Menschen betroffen. Befürworter sagen, die Wirtschaft würde wachsen, neue Arbeitsplätze könnten entstehen, für Verbraucher würden Produkte billiger und vielfältiger. Darüber hinaus wäre das transatlantische Freihandelsabkommen ein Bollwerk gegen die boomende Wirtschaft in China und Indien. Gegner befürchten, dass allein Großkonzerne profitieren würden, nicht aber mittelständische Unternehmen, dass hohe europäische Standards abstürzen könnten, etwa beim Umweltschutz. Fracking ist in den USA erlaubt, in Europa verboten. Oder in der Nahrungsmittelherstellung. In den USA ist Gentechnik verbreitet, in Europa wird sie mehrheitlich abgelehnt. Der amerikanische Unterhändler Dan Mullany betonte, bei den Verhandlungen würde sehr darauf geachtet werden, Verbraucher, Arbeitnehmer und die Umwelt zu schützen.
That we consider necessary to protect consumers, to protect workers, to protect the environment.
Im April und Juli soll es neue Verhandlungsrunden geben zum geplanten Freihandelsabkommen.
Siemens, der Großkonzern, steckt in der Krise. Dass es massive Stellenstreichungen bei Siemens geben wird, ist seit gestern bekannt. Nun hat der Elektrokonzern eine konkrete Zahl genannt. Weltweit fallen 7.800 Jobs weg, davon 3.300 in Deutschland. Die IG Metall kritisiert die Entscheidung. Margit Ziller.
Gesamtbetriebsrat und IG Metall haben harte Verhandlungen angekündigt. Die jetzt vom Vorstand genannten Zahlen werde man so nicht akzeptieren. Die Vertreter der Arbeitnehmer hoffen auf möglichst viele interne Umbesetzungen und auf breit angelegte Qualifizierungsmaßnahmen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es zwar nicht geben, aber die Verunsicherung an den einzelnen Standorten dürfte in den kommenden Wochen anhalten. Wie auch bei früheren Streichungen wird der Konzern Abfindungen und Altersteilzeit anbieten. Zu bürokratisch, zu schwerfällig und nicht nah genug am Kunden sei Siemens. So begründet die Chefetage den radikalen Umbau, bei dem ganze Führungsebenen gestrichen wurden. Außerdem steht speziell das Energiegeschäft vor drastischen Einschnitten. 1.200 Arbeitsplätze stehen dort vor dem Aus, was, genau wie die Straffung der Verwaltung, vor allem die Beschäftigten in Mittelfranken hart treffen wird. So sind bei Siemens weltweit insgesamt 9.000 Jobs gefährdet.
Siemens baut massiv Stellen ab. Margit Ziller war das mit den aktuellsten Reaktionen. Warnstreiks im Norden, Verhandlungen im Westen. Heute ist der Tarifstreit der Metallindustrie in eine neue Runde gegangen. In Schleswig-Holstein, Nordniedersachsen und Bremen waren heute mehrere tausend Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Die IG Metall fordert hier 5,5% mehr Geld für die Beschäftigten. In Nordrhein-Westfalen wurde heute intensiv verhandelt und natürlich auch hier lautstark protestiert.
Mülheim an der Ruhr, heute Vormittag, IG Metall-Kundgebung. Über dem Platz am Flussufer flattert ein Meer von Gewerkschaftsfahnen im eisigen Wind. Ein Konzert von Trillerpfeifen hebt an, transparente, rote IG Metall-Westen, wohin das Auge schaut. Rund 10.000 Metallarbeiter sind allein hier und heute gekommen, um Druck zu machen in der laufenden Tarifrunde.
Die wichtigste Forderung ist sowohl die Altersteilzeit als auch die Bildungsteilzeit. Das Geld ist eigentlich zweitrangig.
Die Menschen wollen soziale Sicherheit. Das heißt Bildung, das heißt mehr Geld. Und die wollen auch daran teilhaben, an den Gewinnen der Unternehmen.
Für mich persönlich am wichtigsten die Altersteilzeit, dass wir die weiter verlängern.
Wir haben viele kranke Menschen bei uns im Betrieb, die keine Möglichkeit mehr haben, ihren Job auszuüben. Und deswegen ist Altersteilzeit wichtig und da brauchen wir eine vernünftige Regelung.
Arndt Kirchhoff ist der Verhandlungsführer der NRW Metallarbeitgeber. Auch vor seinem Betrieb ist in dieser Woche Warn gestreikt worden. Beeindruckt sowas überhaupt?
Also beeindruckt würde ich nicht sagen, aber wir haben Respekt davor, weil das ist das gute Recht unseres Tarifpartners. Und naja, dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Was wir haben wollen, ist natürlich möglichst schnell wieder Ruhe, Betriebsfrieden. Das ist das Wichtigste für gute Arbeit.
Heute war Start für die bundesweit dritte Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Es gibt viele Themen und noch wenig Lösungsansätze. Der Lohn, die Forderung der IG Metall nach mehr Weiterbildung und vor allem die Altersteilzeit. Bislang durften bis zu 4% der Belegschaft eines Betriebes vorzeitig in den Ruhestand gehen. Die Arbeitgeber wollen das halbieren auf 2%. Knut Giesler, IG Metall Bezirkschef in NRW.
Nein, indiskutabel. Wir wollen nicht, dass Ansprüche halbiert werden und wir wollen nicht, dass diese halbierten Ansprüche dann nur noch auf eine kleine Personengruppe geht. Das ist für uns nicht verhandelbar. Das ist ein klarer Bruch und da müssen die Arbeitgeber einen deutlichen Schritt nach vorne machen.
Und vielleicht noch schwieriger zu lösen, das Thema Bildungsteilzeit. Die Gewerkschaft fordert den Einstieg in einen individuellen Anspruch auf Weiterbildung und klare Regelungen, wie lange, wie viel an Lohn in dieser Zeit weitergezahlt wird. Arndt Kirchhoff, der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, macht klar, auf keinen Fall könne es da um persönliche Weiterbildung gehen.
Das hat ja mit dem Betrieb nichts zu tun und dafür kann man Unternehmer auch nicht ansprechen. Das ist Freizeitvergnügen, das soll es auch bleiben. So, wenn das eindeutig gemacht wird, wird, dass wir über betriebliche Bildung reden, dann machen wir das heute sowieso schon. Und dann können wir das gerne auch noch mal weiter formulieren in einem Tarifvertrag, wenn das gewünscht ist.
Am Nachmittag, nach knapp 5 Stunden Verhandlungen, hieß es aus Teilnehmerkreisen, zumindest bei diesem Thema habe es Fortschritte gegeben. Die IG Metall kündigte an, weitere Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen bis Mitte Februar auszusetzen. Im Tarifbezirk Küste, dazu gehören Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Nordwest-Niedersachsen, wurden die Warnstreiks heute noch mal ausgeweitet. Insgesamt beteiligten sich hier 16.500 Beschäftigte an Aktionen und Kundgebungen. In Hamburg und Niedersachsen wird in der kommenden Woche wieder verhandelt.
Neue Runde im Tarifstreit der Metallindustrie. Stefan Lauscher berichtete. Und wir gehen nach Rom. Dort herrscht immer noch große Aufregung um die Äußerungen von Papst Franziskus zur Züchtigung von Kindern. Der Papst hat ja am Mittwoch in seiner Generalaudienz einen Vater gelobt, der ihm gesagt hatte, er schlage seine Kinder. Ist das jetzt eine päpstliche Rechtfertigung von Gewalt gegen Kinder? Der Vatikan dementiert heftig, doch auch hier in Deutschland ist die Aufregung in vollem Gange. Tilman Kleinjung.
Grünen-Vorsitzende Simone Peter findet die Papstaussage völlig daneben. Alltägliche Gewalt gegen Kinder darf nicht verharmlost werden, twittert sie. Peter Newell, der Koordinator der weltweiten Allianz gegen die körperliche Züchtigung von Kindern, ist enttäuscht, dass eine Person mit diesem Einfluss einen solchen Satz sagt. Der Satz, der nun für so viel Diskussionen sorgt, stammt aus der Ansprache des Papstes in der wöchentlichen Generalaudienz. Am vergangenen Mittwoch sprach Papst Franziskus über die besondere Rolle der Väter. Der Vater müsse in der Familie präsent sein, der Ehefrau zur Seite stehen und den Kindern Klugheit, Wachsamkeit, Glauben und Integrität vermitteln.
Un buon padre sa attendere.
Ein guter Vater kann warten, kann verzeihen aus der Tiefe seines Herzens. Sicher, er muss auch mit Bestimmtheit korrigieren. Er ist kein schwacher, nachgiebiger, sentimentaler Vater. Er versteht es, zu korrigieren. Soweit so selbstverständlich. Doch dann blickt Franziskus vom Manuskript auf und erinnert sich an eine Begegnung mit Ehepaaren und an einen Vater, der ihm Folgendes gesagt hat.
Alcune volte devo picchiare un po'.
Manchmal muss ich meinen Sohn ein wenig verhauen, aber nie ins Gesicht, um ihn nicht bloßzustellen. Wie schön, das ist der Sinn der Würde. Er muss bestrafen, auf gerechte Weise und dann weitergehen. Franziskus macht sich damit ein Erziehungskonzept zu eigen, das in Deutschland und vielen Ländern Europas verboten ist. Der berühmte Klaps, der angeblich noch niemandem geschadet hat. Die Deutsche Kinderhilfe sagt, es gibt kein würdevolles Schlagen eines anderen Menschen und fordert Franziskus auf, seine Worte schnell zu korrigieren. Das UN-Kinderschutzkomitee hat im vergangenen Jahr in einem Bericht kritisiert, dass die Kirche bislang noch keine Richtlinien gegen körperliche Strafen in katholischen Einrichtungen erlassen hat. Wörtlich heißt es in dem Bericht, das Komitee erinnert den Heiligen Stuhl daran, dass jede Form von Gewalt gegen Kinder, wie leicht auch immer, nicht akzeptabel ist.
Tilman Kleinjung berichtete aus Rom. Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages und damit zum Biathlon-Weltcup in Tschechien. Da gab es heute eine Premiere, die sogenannte Single-Mixed-Staffel. Und die war definitiv spannend. Thomas Kunze.
Auch wenn diese Single-Mixed-Staffel-Premiere aus deutscher Sicht mit einer Enttäuschung endete, insgesamt macht dieses Wettkampfformat richtig Spaß. Spannende Duelle am Schießstand in kurzen Intervallen, Vollgas in der Loipe, weil sich die Männer und Frauen nach den Wechseln ja kurz erholen können. Aus deutscher Sicht sah alles lange nach einem perfekten Auftritt aus. Luise Kummer und Erik Lesser lagen permanent in Führung, weil das mit dem Schießen so gut klappte. Dann aber der letzte Anschlag für Erik Lesser vor seiner Schlussrunde. Blackout. 3 Scheiben blieben stehen. 3 Strafrunden warfen das deutsche Duo zurück auf Platz 4. Enttäuschend für Erik Lesser, der langsam aber sicher ein Nove Mesto-Trauma entwickelt hat.
Plausibel kann ich das absolut nicht erklären. Aber das Stehen, das war irgendwie ein Totalausfall. Erinnere ich mich gerne 2 Jahre zurück, hier die WM in Nove Mesto, da war ich auch Schlussläufer. Damals auf Rang 2 liegend, auch ähnlich schlecht geschossen. Ich hoffe nicht, dass es sich in Nove Mesto einschleichen wird.
Lessers Teamkollegin Luise Kummer spendete nach ihrem tollen Auftritt jede Menge Trost. Sauer war die 21-Jährige auf ihren Partner, trotz des verpassten Sieges nicht.
Ach, überhaupt nicht. Also ich denke, Vorwürfe sollte man sich da definitiv nicht machen. Bis vor das letzte Schießen waren wir super dabei und es hat trotzdem ein echt cooles Rennen und hat sehr viel Spaß gemacht.
Das trifft vor allen Dingen auf die siegreiche Staffel aus Russland zu. Die ganz großen Gewinner aber könnten am Ende die Zuschauer sein. 20.000 waren waren in Novi Mesto mit dabei und die Fans genossen den neuen Wettkampf. Bei schnellen, kurzen Laufeinheiten und 8 Schießeinlagen pro Nation kann einfach keine Langeweile aufkommen.
Aktuelles vom Sport, das war ein Bericht von Thomas Kunze. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Noch einen schönen und gemütlichen Abend wünscht Ihnen Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.